Hey, ihr da draußen, sperrt die Lauscher auf. Willkommen bei
Kugelsicher,
dem Copcast der Polizei Hessen.
Kugelsicher.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kugelsicher. Euer Podcast der hessischen Polizei ist wieder am Start. Und heute nehmen wir euch direkt mit ins Einsatzgeschehen. Ihr kennt das alle. Demonstrationslagen in der Innenstadt, Versammlungen, viele, viele Menschen und mittendrin ganz besondere Polizistinnen und Polizisten mit besonderer Ausstattung, besonderer Uniform. Ja, die sehen einfach anders aus. Und genau um die geht es heute, nämlich um die Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit. Der Name ist Programm, ihr habt das alle schon mal gehört, BFE. Drei magische Buchstaben und heute sind zwei magische Kollegen und diese Einheit hier bei uns, nämlich Lea und Stefan. Hi.
Hallo.
Hallo, sehr schöne Worte.
Ja, nein, also das habe ich jetzt wirklich tatsächlich so gemeint und auch nicht nur für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer seid ihr besondere Kolleginnen und Kollegen, auch der ein oder andere unter uns findet das so, ne? Also wenn man euch bei einer Demo beobachtet und sieht, das ist immer was Besonderes, weil ihr seid voll Profis, wenn es um das Thema Einsatzlage, Demonstration, Versammlung geht. Habe ich das so ungefähr richtig gesagt?
Ja, sehr gut.
Trifft sehr gut.
Was ich jetzt unterschlagen habe, wenn ihr wollt, ihr könnt natürlich noch euren Dienstgrad sagen. Das haben wir eigentlich immer so bei Kugelsicher. Lea, du bist?
Polizeioberkommissarin.
Und ich bin Polizeioberkommissar.
Wunderbar. Ja, dann würde ich einfach mal vorschlagen, wir beginnen ganz kurz mit dem wir immer beginnen bei Kugelsicher, nämlich mit unserem Keyword Schnellschuss. Ich werde euch zwei Worte zur Auswahl geben und ihr antwortet abwechselnd, was ihr empfindet, was besser zu euch passt. Einfach authentisch, schnell und spontan.
Keyword Schnellschuss.
Gut, seid ihr bereit?
Jawohl.
Dann geht's los. Ladies first, Lea fängt an.
Können wir gerne machen, ja.
Alles klar. Stadt oder Land?
Land.
Lieber geplant oder besser spontan?
Spontan.
Texten oder Sprachnachricht?
Sprachnachricht.
Frühaufsteher oder Nachteule?
Nachteule.
PlayStation oder Brettspiel?
Brettspiel.
Urlaub am Meer oder in den Bergen?
Beides.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Geduld oder in der Ruhe liegt die Kraft?
In der Ruhe liegt die Kraft.
Mit dem Rad zur Arbeit oder mit dem Auto?
Mit dem Auto.
Musik oder Podcast?
Musik.
Das war's. Ihr habt euch wacker geschlagen. Nichts anderes habe ich von euch erwartet. Mit dem Fahrrad zur Arbeit hast du gesagt, Lea?
Nee, mit dem Auto.
Sorry, genau. Du hast gesagt, mit dem Auto zur Arbeit. Ich weiß aber, Stefan, du fährst auch ab und zu mal mit dem Fahrrad zur Arbeit.
Sehr, sehr gerne, ja.
Gar nicht so nah, nämlich du wohnst etwas weiter weg von unserer Dienststelle und dann brauchst du wie lange? So 50 Minuten, hast du gesagt.
Ja, ne? Richtig, genau.
Also Sport ist auch in deinem Privatleben ein großer Teil.
Mhm.
Und beruflich, Lea, sowieso bei euch. Da kommen wir aber jetzt noch gleich zu.
Genau, brauchen wir auch.
Muss mir noch eins verraten, Lea. Brettspiel, was spielst du gern?
Am liebsten Siedler von Catan.
Ach, geil. Bin ein riesen Brettspiel-Fan. Musste ich jetzt nachfragen. Spielst du auch mal Brettspiele, Stefan?
War eine sehr gute Antwort von der Lea. Siedler von Catan war schon als Kind mein Lieblingsspiel.
Okay, dann weiß ich ja, was wir nach der Folge hier machen.
Ja.
Alles klar. Erzählt doch einfach mal ein bisschen nochmal was über euch persönlich. Wie kam es dazu, dass ihr bei der BFE gelandet seid? Was habt ihr bisher bei der Polizei Hessen gemacht? Lea, wie kam es?
Ja, ich bin nach dem Studium direkt in die Bereitschaftspolizei gekommen und dann erstmal ein Jahr in die Einsatzeinheit. Und von dort aus habe ich einfach viel mitbekommen, was eine BFE auch arbeitet und in den Einsätzen natürlich auch gesehen, wie sie arbeiten und wollte mich dann, weil mir die Arbeit in der Bereitschaftspolizei an sich sehr gut gefallen hat, mich einfach weiterentwickeln. Und habe dann 2020 die Spezialgrundausbildung gemacht für die BFE und habe es dann geschafft und war dann ungefähr ein Jahr ganz normal im Trupp arbeiten, bin dann auf die Wache gegangen bei uns, habe die Einsatzplanung ein bisschen gemacht, also die Büroarbeit und bin jetzt wieder seit ungefähr einem Jahr wieder zurück mit auf der Straße.
Genau. Sehr schön. Du hast gerade einen Teil genannt, das Eignungsauswahlverfahren bestanden, da wollen wir gleich nochmal drüber reden. Das ist ein bisschen härter bei euch als woanders. Stefan, wie kam es bei dir?
Ja, meine Geschichte ist eigentlich recht ähnlich. Ich habe das Studium in Gießen absolviert und dort ist in der Zeit des Studiums auch schon die BFE 28 in dem Fall in Lich schon sehr präsent gewesen, sodass ich da immer wieder Einblicke gewinnen konnte. Und dann lief es ganz ähnlich. Ich bin auch in die Bereitschaftspolizei gekommen, war dann 2 Jahre in verschiedenen Einsatzeinheiten eingesetzt und hatte immer wieder Berührungspunkte mit der BFE. Und da stand für mich sehr, sehr früh fest, da will ich hin, dahin will ich mich bewerben. Und dann dementsprechend habe ich mich darauf vorbereitet und dann auch zum Glück das Leistungsstandfeststellungsverfahren, so heißt es bei der BFE, erfolgreich bestanden und anschließend die Spezialgrundausbildung absolviert.
Das heißt, ihr seid wirklich, wir haben früher mal gesagt, Beppo-Kinder, also Bereitschaftspolizeikinder, ihr seid da groß geworden oder ihr wolltet da einfach immer hin und so dieses klassische Streife fahren, was ja viele bei uns auch möchten, war jetzt erstmal gar nicht so bei euch im Fokus, ne?
Nee, das kann ich eigentlich nicht sagen. Während des Studiums hatte ich das eigentlich gar nicht so sehr auf dem Schirm. Es war damals so, dass die Bereitschaftspolizei verstärkt werden musste, sodass mein Jahrgang dann zur Bereitschaftspolizei zu großen Teilen verschoben worden ist. Und dann muss ich sagen, das hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil ich den Streifendienst ja schon im Rahmen des Studiums kennenlernen durfte. Und dann die Zeit bei der Bereitschaftspolizei, das war so ein Eindruck, dass ich gesagt habe, okay, das möchte ich länger machen. Und ja, unser Präsidium hat halt auch gute Möglichkeiten geboten, insbesondere halt durch die BFE dann auch eine längere Tätigkeit dann da absolvieren zu können.
Jetzt ist es ja so, die BFE geht ja bei Einsätzen bewusst auch, wir nennen es jetzt mal, ins Risiko. Also da gibt es einfach Situationen, die können kritischer sein. War euch das bewusst? Wahrscheinlich ja. Und warum habt ihr euch bewusst für diesen Bereich entschieden, dass ihr gesagt habt, ich möchte diesen Teil der Polizei kennenlernen, wo es auch mal vielleicht risikoreicher ist?
Also es ist einfach, das Aufgabengebiet war für mich interessanter als das von einer Einsatzeinheit. Also natürlich arbeiten wir auch, oder die Einsatzeinheiten arbeiten auch bei Demonstrationen und Fußballspielen. Aber das Aufgabengebiet innerhalb dieses Bereiches hat mich einfach bei einer BFE mehr interessiert. Und die Zusatzaufgaben, die noch mit dran hängen, das operative Arbeiten, die Observationen, die unterschiedlichen Lehrgänge, die man noch bekommt. Man konnte sich einfach in einer BFE weiter oder noch mehr weiter und fortbilden, als es in einer Einsatzeinheit möglich gewesen wäre. Das waren eigentlich so die Hauptgründe. Das Portfolio ist einfach ein bisschen breiter und ein bisschen spannender, würde ich für mich selbst zumindest festlegen.
Genau, Stefan, es war jetzt ein bisschen grob von mir, überflächlich, Einsatzlagen, Demos, Versammlungen, das stimmt, genau. Ihr habt natürlich auch noch andere Bereiche, wo ihr arbeitet. Was ist das auch noch, Stefan? Was kannst du noch über euer Aufgabengebiet erzählen?
Also Lea hat es ja eben angesprochen, wir haben auch das operative Geschäft. Das umfasst Durchsuchungsmaßnahmen, also das, wenn um 6 Uhr relativ unfreundlich an der Tür geklopft wird, das machen wir. Oder auch eben Observationen, ziviles Arbeiten. Dann, was auch in den letzten Jahren verstärkt in den Fokus geraten ist durch die Einsatzerfordernisse, sind Transporte. Also wir machen dort ja besonders gesicherte oder gefährdete Zeugenschutztransporte oder auch Transporte von Beschuldigten. Die führen wir durch. Und ja, das sind so die wesentlichen operativen Maßnahmen, die wir auch noch machen. Und dazu kommt dann auch noch der Bereich unserer Spezialgrundausbildung 3. Also wir arbeiten viel mit diesen Zahlen. Das ist ein bisschen sperrig, aber das ist dann dieser Bereich von lebensbedrohlichen Einsatzlagen. Da haben wir halt eben auch besondere Qualifikationen. Und da sind wir quasi so die Vollkaskoversicherung für einen Polizeiführer oder für einen Einsatzleiter, der dann weiß, er hat besonders qualifizierte Kräfte, die eventuell auch eine sehr hochrangige Lage lösen können.
Schaff uns ein Bild für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Lebensbedrohliche Einsatzlagen. Also könnte sein ein bewaffneter Mensch in der Innenstadt oder meint ihr?
Das sind die Lagen, die wir glücklicherweise bisher in Deutschland im Wesentlichen im Fernsehen miterleben mussten, wenn ein bewaffneter Täter einwirkt oder durch die Straßen läuft und willkürlich Menschen erschießt, dann, wenn dieser Fall eintreten sollte, muss die Polizei Antworten parat haben und für diese Lagen sind wir eben auch ausgebildet worden.
Ihr seid per Definition, wenn man das so sagen kann, keine Spezialeinheit bei uns, aber ihr seid, das hört man schon deutlich raus, sehr speziell ausgebildet und auch für Lagen, die noch über das Normale gehen, was normale Polizistinnen und Polizisten tun. Ne?
Genau,
so kann man es, glaube ich, sagen.
So kann man es ganz gut sagen, ja.
Wenn man aber nochmal die Begrifflichkeit Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit nimmt, erklärt das nochmal genau. Wie kommt es zu diesen drei Buchstaben? Also Beweissicherung, weil, was heißt das?
Genau, das kann ich gerne machen. Ich bin nämlich auch der Beweissicherungstruppführer. Also die BFE sind mal entstanden, weil das Problem für die Polizei bestanden hatte, dass man eben viele Verfahren eingeleitet hat, diese aber eingestellt worden sind aus Mangel an Beweisen, weil Beweisführung lückenhaft war. Und der wesentliche Faktor, der durch die BFE dazukam, war eben die geschlossene Beweissicherungskette. Und das bedeutete eben, zum Beispiel bei einer Versammlung wurde der Straftäter während der Tat gefilmt, eben beweisgesichert, ja, aufgenommen, anschließend festgenommen. Die Sachbearbeitung wurde zu Ende gefertigt und dann eben die Beweissicherungskette war geschlossen bis zum Verfahren vor Gericht. Und das hat eben dazu geführt, dass mehr Straftäter letztendlich verurteilt werden konnten für das, was sie getan haben. Und da ist eben der Faktor Beweissicherung ganz erheblich. Und deswegen haben nicht nur mittlerweile die BFE, sondern auch Einsatzeinheiten und auch Einsatzzüge eben Beweissicherungskomponenten. Das sind dann die Kollegen, die mit einer großen Kamera durch die Gegend laufen.
Sieht man manchmal in so einem großen Teleskopstab, ne?
Genau, ja.
Sticht so hervor.
Ja, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte.
Das. Mhm. Und Festnahmeeinheit, das Wort spricht zwar für sich, ich weiß, aber ihr seid wahrscheinlich dann speziell geschult auf bestimmte Festnahmetechniken, ne, Lea?
Genau, ja. Und zwar die Festnahmen oder die Techniken, die werden hauptsächlich in der Spezialgrundausbildung der Stufe 1 trainiert. Dort bekommen wir alles an die Hand, um Festnahmen auch aus einer größeren Menge heraus ohne Aufmerksamkeit zu erlangen, vollziehen können. Das geht dann natürlich mit in die geschlossene Beweissicherungskette, weil ohne eine Festnahme können wir natürlich oder eine Identitätsfeststellung können wir natürlich auch den Beschuldigten oder den Täter dann nicht einem Strafverfahren
zuführen.
Genau.
Die Polizei ist ja ein Beruf, also wo man generell fit sein muss. Ne? So sportlich erwarten auch alle Menschen immer bei uns, das ist auch richtig. Aber ich glaube, euer Bereich ist nochmal das Quäntchen mehr vielleicht an Fitness, was man vielleicht braucht. Und was braucht es denn aber außer fit zu sein, was braucht es noch auf der mentalen Seite? Weil ich könnte mir vorstellen, dass eure Einsatzlagen auch eine sehr starke mentale Komponente haben.
Ja.
Stefan.
Also ich bin auch dafür zuständig, bei uns Nachwuchsgewinnung zu betreiben. Und bei den Veranstaltungen sage ich es immer gerne, weil dieses Bild eben sehr häufig entsteht bei Kolleginnen und Kollegen BFE. Das sind das Sport, vor allen Dingen das A und O. Ja, Sport ist bei uns wichtig, aber BFE ist nicht nur Sport. Also BFE bedeutet auch, mental fit zu sein, unterschiedliche Lagen spontan lösen zu können, handlungsfähig zu sein, unter Druck arbeiten zu können, keine Handlungsblockaden zu haben und offen zu sein, sich immer weiter entwickeln zu können und zu wollen, Neues zu lernen und in verschiedenen Einsatzlagen eben nach Möglichkeit immer Herr der Lage zu sein. Und das ist das kann ich nur sagen, auch als Verantwortlicher für Nachwuchsgewinnung, es ist eine absolut coole Herausforderung. Und ja, jede, die das hört und sagt, okay, das ist wirklich reizvoll, demjenigen kann ich das absolut empfehlen.
Testet ihr sowas auch bei eurem Auswahlverfahren? Also es heißt ja nicht Auswahlverfahren, ne? Leistungsstandfeststellung. Ja. Gibt es da eine Abkürzung für, oder, Lea?
LSF.
Danke, genau, LSF. Also, wie testet ihr Menschen, die zu euch möchten, auch in diesen Bereichen? Mhm. Könnt ihr da ein bisschen Einblick geben in dieses Verfahren?
Ja, also es gibt verschiedene Bausteine natürlich. Der Sport zählt natürlich mit dazu. Ist aber nicht alles, wie der Stefan auch gerade schon gesagt hat. Klar, man sollte eine gewisse Grundfitness haben. Wir haben auch einfach schwere Ausrüstung. Aber es gehören noch viel mehr Sachen dazu. Deswegen haben wir noch ein Interview, wo wir natürlich auch einfach die Personen kennenlernen wollen, weil das ja eigentlich auch das Wichtigste ist. Können wir mit den Personen überhaupt zusammenarbeiten? Passen die zu uns? Dann kommt noch eine Gruppenaufgabe, auch wie verhalten sie sich in der Gruppe, weil wir sind eine feststehende Einheit. Wir arbeiten als Team zusammen und da brauchen wir natürlich auch Leute, die teamfähig sind. Dann ein weiterer Part ist noch das Schießen. Auch da erwartet man jetzt keine High-End-Szenarien. Das ist einfach alles, was man im Studium auch gelernt hat, sollte man dort einfach auch zeigen und es ist alles machbar. Also man erwartet da jetzt nicht, dass jemand, der aus dem Studium kommt oder auch aus einer Einsatzeinheit oder aus dem Streifendienst, dass die jetzt plötzlich mehr können müssen als der normale Streifenbeamte. Da will man einfach nur auch ein bisschen gucken, wie sind die Bewerber unter Stress und wie verhalten die sich. Und dann haben wir noch ein Einzelszenario, genau. Da wird auch einfach nochmal geschaut, wie verhalten sich die Bewerber oder Bewerberinnen dem gegenüber, also wenn man eine Kontrolle macht zum Beispiel, wie verhalten die sich dann in solchen Situationen? Auch das sind keine Szenarien, wo man jetzt irgendwas ganz Schlimmes, was nie vorkommt, lösen muss, sondern es sind Alltagssituationen, die im Prinzip jeder Streifenbeamte draußen auch haben könnte. Auch dort geht es nur darum, um zu sehen, wie verhalten sich unsere Bewerber und Bewerberinnen. Weil alles, was ja dann darüber hinauskommt, das wird ja dann in den ganzen Spezialgrundausbildungen, die wir haben, dann ja extra nochmal trainiert.
Habt ihr denn ein Beispiel, wie man so mentale Stärke testen kann? Dürft ihr da was drüber sagen? Was könnte das beispielhaft sein?
Also jetzt, wenn wir es auf das Leistungsstandfeststellungsverfahren beziehen, ist es ja schon so, dass das eben 3-4 Tage sind voller Testbestandteile und ja, jeder oder jede, die sich mal so einem Testverfahren gestellt hat, insbesondere bei der Polizei macht man das ja sowieso im EAV am Anfang, weiß, dass das allein schon die Situation an sich schon Stress bedeutet. Und ja, die diese Situation an sich mit diesen verschiedenen Testbausteinen, die erzeugt schon einen gewissen Druck und dazu ist man natürlich dann auch aufgeregt und das kann man dann schon auch ein bisschen prüfen. Dazu kommt dann natürlich auch die verschiedenen Ausbildungsmodule, wo man dann auch in relativ knapper Zeit, weil wir müssen ja auch irgendwann mal Einsätze fahren, Sachen erlernen muss und auch relativ viel erlernen muss und so geschieht dann eben die Ausbildung. Ja. Ansonsten kommt auch noch dazu, dass wir einen PC-Test durchführen, wo dann eben auch Intelligenzfaktoren eben abgeprüft werden und auch da ist dann eben der Faktor Stress, Mentales, wird dort eben auch abgeprüft. Ja.
Das ist Stress, ja. PC-Test, Intelligenztest ist Stress. Und gibt es noch beim Sport, das muss ich jetzt aber fragen, ich glaube früher war das so, da musste man bei euch an einem Seil, weiß nicht wie viele Meter hoch und dann gab es dann so eine super Technik mit den Füßen, dass man sich das Seil irgendwie, und das haben ganz viele immer schon bei uns im Studium geübt, weil sie zur BFE wollten später. Ja. Gibt's das noch?
Das gibt's noch, ja. Das ist der allererste Teil beim Sport.
Dürft aber nicht jetzt die Technik verraten, oder? Doch. Nein?
Die Technik, Technik
steht, ja die kann man ja auch im Internet ganz normal nachschauen.
Wie kommt man an einem Seil hoch, nur mit einfacher Muskelkraft und zwar richtig hoch?
Ja, letztendlich muss man mit den Beinen arbeiten. Also man muss das Seil so um die Füße knoten, wenn man so will, dass man einfach aufstehen kann am Seil. Und es sind knappe 5 Meter, die man überwinden muss nach oben zum Seil. Da haben auch sehr, sehr viele Bewerberinnen und Bewerber großen Respekt davor. Aber wenn man sich die Zeit nimmt und sich darauf vorbereitet, ist es absolut erlernbar. Also ich war vorher auch kein großer Seilkletterer, aber ich habe es auch hinbekommen.
Genau, also es ist viel Technik. Man erwartet nicht, dass man am besten ohne Beine nur an den Armen das Seil hochklettert. Wenn man kann viel aus den Beinen da machen. Mit ein bisschen Technik kriegt man das relativ entspannt hin.
Ich glaube, vielleicht machen wir mal da eine Instagram-Fotostory oder so. Mal. Wie geht das? Wie kommt man das an dem Seil hoch? Nur mit den Beinen und ja, mit Technik. Technik war ein super Stichwort. Ihr seid ja auch besonders ausgerüstet und ausgestattet. Ihr habt es jetzt ein paar Mal schon gesagt, ihr werdet sehr, sehr gut und gründlich aus- und fortgebildet. Und das ist, glaube ich, auch nötig, weil ihr habt ein bisschen ein paar andere Gegenstände noch so vielleicht, die andere nicht haben. Könnt ihr darüber was sagen, was ihr so für Technik nutzt, so im Groben?
Ja, also wir haben quasi einen ganzen Keller voller Ausrüstung, wenn man so möchte. Und unsere Kolleginnen und Kollegen haben auch ein sehr großes Maß an persönlicher Ausstattung, was über die Ausstattung eines, ich sag jetzt mal, normalen Streifenpolizisten hinausgeht. Für die Demonstrations- und Fußballlagen haben wir eine KSA, das ist die Abkürzung für Körperschutzausstattung, die halt eben einen Bewurf mit Steinen oder einfachen Schlägen dann eben standhält. Und ja, natürlich den Helm. Ich habe ja vorhin auch schon eben diese lebensbedrohlichen Einsatzlagen angesprochen. Dafür haben wir eben dann auch noch eine dezidierte Schutzausstattung. Das ist dann ein Plattenträger, der eben auch den Beschuss mit besonderer Munition eben standhalten kann. Und das haben wir alles in persönlicher Ausstattung. Darüber hinaus, das ist halt eben diese Schutzausstattung, haben wir halt eben auch Waffen und Gerät. Wir haben ein dezidiertes Rüstfahrzeug, das wir mitführen können. Da ist dann allerlei an Türöffnungstechnik, ein ballistisches Schild, also sprich ein Schutzschild, das auch Beschuss standhält dabei. Wir haben ja für die lebensbedrohlichen Einsatzlagen eben auch ein Sturmgewehr in Mannausstattung oder Frauausstattung, je nachdem, sodass wir, wenn wir in den Einsatz fahren, jeden Beamten mit eben dieser Ausstattung eben draußen auf die Straße bringen können. Ja.
Wir wissen, was ihr macht. Wir wissen jetzt, wie ihr ausgebildet werdet, wie man zu euch kommt. Jetzt gehen wir mal ein bisschen ins Eingemachte, sag ich mal. Wir gehen mal in den Einsatz. Ihr habt vorhin gesagt, es ist auch ein Thema bei der Leistungsstandfeststellung. Wie ist man im Team? Wie agiert man im Team? Also Team ist wahrscheinlich ein ganz großes Thema bei euch. Ja. In der Einsatzlage. Da geht es ja nicht selten prekär auch zu, ne? Weil ihr in besonderen Situationen seid. So. Wie wichtig ist denn da Vertrauen zum Team? Oder gab es Situationen, wo ihr gemerkt habt, ihr trägt mich gerade nur das Team? Lea, kannst du dazu was sagen?
Also das Team ist sehr wichtig. Deswegen ist auch ein Bestandteil von unserem Einstellungstest, dass Teamfähigkeit einfach gewünscht ist. Weil wir müssen uns in jeder Einsatzlage ja auf den Kollegen oder die Kolleginnen rechts und links neben uns auch immer verlassen können. Egal in welcher Einsatzlage, sei es bei einer Festnahme, dass die Festnahme gelingt, sei es bei einem Zugriff, wenn wir in eine Wohnung gehen. Man braucht einfach die Gewissheit, dass die Kollegen und Kolleginnen einem den Rücken frei halten, weil man sich auch in Bereichen bewegt, die eben nicht immer direkt einsehbar sind. Und dann ist es wichtig zu wissen, okay, wenn ich jetzt aber dahin gehe, dann hat der Kollege oder die Kollegin meinen Rücken und hält den frei. Und das ist super wichtig, sonst könnten wir, glaube ich, keine einzige Einsatzlage so lösen, wie wir sie lösen.
Und das ist auch für uns der Hauptgrund, warum wir uns so eine große Mühe geben, die Menschen, die zu uns kommen wollen, zum einen zu testen und zum anderen aber auch auszubilden. wenn ich mit meinen Kollegen rausfahre, dann kann ich mich zu 100% drauf verlassen, dass die auf mich aufpassen. Und das ist auch das, was wir unserer Familie und Freunden sagen können, wenn wir eben in unseren Einsätzen fahren, die jetzt wirklich nicht ohne sind. Wir haben ein sehr, sehr gut ausgebildetes und ausgewähltes Team an unserer Seite, das quasi ja, unseren Rücken deckt.
Was nicht unwichtig ist bei den Sachen, die ihr erlebt. Und da wollte ich euch jetzt einfach mal fragen, gab es Einsätze, wo ihr sagtet, das hat mich nachhaltig geprägt? Ne? Ihr wart ja schon jetzt auf einer Menge Einsätze, ihr seid Oberkommissar, ihr habt Erfahrung. Was waren denn so Einsatzlagen, wo ihr sagt, das war gut, aber das war vielleicht auch sehr belastend? Könnt ihr darüber reden?
Ja, also ich erinnere mich an einen Einsatz, der war Anfang 2022, damals im innerdeutschen Ausland, also ein sogenannter Auslandseinsatz in Deutschland, in Magdeburg, in Sachsen-Anhalt. Das war die Endphase von Corona. Und ja, damals gab es ja, die meisten werden sich daran erinnern, auch Demonstrationen und Lagen, die sehr anspruchsvoll waren, für die Polizei zu handeln. Zu dem Zeitpunkt war ich ja etwa 2 Jahre schon Truppführer und wir hatten dort eine Lage, wo es eben zu Ausschreitungen kam, die auch relativ heftig waren, wo wir uns als Einheit, wo es eben genau wichtig war, eben Seite an Seite und Rücken an Rücken, uns gegenseitig zu beschützen, weil da schon auch Gewalt eine große Rolle gespielt hat. Und ich bin selbst an dem Tag quasi Opfer einer Straftat geworden. Ich bin getreten worden auf meine Körperschutzausstattung. Also ein Mensch hat es für richtig gehalten, einen westdeutschen Polizisten. Das hat zu dem Zeitpunkt eben die Menschen dort besonders provoziert, die auf die Straße gegangen sind, und emotionalisiert. Und dann kam es eben zu dieser Tat, dass mir gegen die Brust getreten worden ist. In der Dynamik der Lage habe ich das auch gar nicht so stark wahrgenommen, weil eben auch zum Glück unsere Körperschutzausstattung das sehr, sehr gut abgefedert hat. Und im weiteren Verlauf des Einsatzes ist es dann eben so gekommen, dass unsere Taktiken und Techniken zum Tragen kamen. Wir haben die Person ausfindig machen können und im weiteren Verlauf dann auch festnehmen können. Und das war, die Festnahme konnte ich dann mit meinem Trupp durchführen, habe das auch koordiniert und angezählt. Und das war zum einen natürlich, sage ich es mal, ein Einsatz, an den ich mich erinnern kann, weil ich ja von vorne bis hinten eben dabei war und in dem Sinne auch mal quasi wirklich angegriffen wurde. Und aber gleichzeitig auch ein sehr großes Erfolgserlebnis, weil wir eben da dieser Person auch eben habhaft werden konnten und eben diese geschlossene Beweissicherungskette, die wir so gerne anstreben, wirklich von A bis Z durchziehen konnten.
Interessant, da geht wahrscheinlich so der Moment Belastung, ich werde angegriffen, das macht was mit mir, und gleichzeitig dieser Switch, aber jetzt können wir ja auch festnehmen und genau deswegen mache ich diesen Job wahrscheinlich. Ne? Geht es irgendwie Hand in Hand?
Genau, ja. Also ich kann mich auch noch daran erinnern, das klingt jetzt alles, dass es relativ schnell ging, sondern so eine Festnahme läuft ja auch so, dass da greifen verschiedene Rädchen ineinander. Man braucht eine Festnahmefreigabe des Polizeiführers und das hat dann auch alles ein bisschen gedauert. Und ich weiß noch, die Einheit war natürlich sehr motiviert, den Täter, der uns quasi angegriffen hat, dann auch festzunehmen. Und das Warten, das war dann schon zehrend, aber das Erfolgserlebnis war dann auch umso größer, als es dann geklappt hat.
Lea, hast du einen persönlichen Moment für uns dabei?
Ich würde sagen, einmal beim Fußball, es war noch Vorspielphase, also das Spiel hatte noch nicht begonnen gehabt und wir waren auch noch nicht im Stadionbereich. Wir sind so im Vorbereich, irgendwo im Umfeld vom Stadion waren wir noch unterwegs. Und dann kam die Meldung, dass in einem Park dort es zu einer Trittortauseinandersetzung kam, also dass die zwei Fanlager sich dort in diesem Park geschlagen haben. Und es wurde von mehreren Familien mit Kindern gemeldet, weil es war natürlich ein öffentlicher Park. Und wir waren zufällig in der Nähe und sind dann dorthin verlegt, also mit dem Fahrzeug hingefahren, sind dann ausgestiegen und haben schon gesehen, wie die eine Fangruppierung dann weggelaufen ist. Und dann sind wir alle hinterhergelaufen und haben dann tatsächlich auch noch einige Festnahmen machen können. Ich weiß gerade gar nicht mehr genau, wie viele es waren, aber wir waren auf jeden Fall, ich glaube, mit 2 Trupps hatten wir 8 oder 9 Festnahmen. Sprich, jeder hatte seine eigene Festnahme, wenn man es so bezeichnet. Und es war dann eigentlich schon auch ein Erfolgserlebnis einfach, dass man doch mit in dem Fall so wenig Manpower, sage ich mal, doch so viele Festnahmen auch machen könnte. Vor allem in einem öffentlichen Park, wo ja auch Kinder sind, da war das dann schon ein Erfolg, dass wir die dann festnehmen konnten.
Wenn jetzt so Erfolge vielleicht auch mal ausbleiben, kann ja auch mal sein, dass einfach ein Einsatz belastend ist und es kam jetzt nicht zu einer Festnahme, es war einfach aufgrund der Situation belastend. So, wie geht ihr denn damit um? Also habt ihr irgendwie ein Rezept für euch mittlerweile gefunden, mit Belastung umzugehen? Was hilft euch wieder runterzufahren? Vielleicht auch im Privaten?
Also aus meiner Erfahrung nach sind die Einsatzlagen am belastendsten, wo wir quasi nur anwesend sind, indem wir quasi warten. Und wir sind ja, ich habe es ja schon erwähnt, wir sind ja so ein bisschen die Vollkaskoversicherung für die Einsatzleitung. Und gerade wenn man dann eben, wenn wir uns eben in Anführungsstrichen nur bereithalten und die Lage eben nicht so weit hochkocht, dass wir eingesetzt werden müssen. Und das, dieses Warten, das ist halt einfach dieses, das Anstrengende. Und dann kommt es auch mal vor, dass wir aus einem Einsatz, der 10, 12 Stunden ging, zurückkommen und den ganzen Tag in unserem Trupp waren. Und das geht eigentlich nur dann, wenn man eben Leute um sich rum hat, mit denen man sehr gut klarkommt. Und das ist bei uns das A und O. Also wir haben ja ein festes Truppgefüge. Sprich, ich arbeite mit denselben 5, 6 Leuten in jedem Dienst wieder zusammen. Und das hat eben diesen riesengroßen Charme. Man spielt sich ein und ich bin mit Leuten zusammen, mit denen ich sehr gerne zusammenarbeite. Und so lassen sich eben auch solche Einsatzlagen sehr gut bewältigen dann. Und ja, zu Hause ist es halt so wie für viele Kolleginnen und Kollegen eben auch. Man braucht eine Familie, die dieses Einsatzgeschäft mitträgt, die Einsatzzeiten mitträgt. Wenn ich sage, dass wir einen Einsatz über auch 12, 14 Stunden vielleicht mal haben und eben auch ja, Freunde, mit denen man eben darüber sprechen kann, was passiert ist. Ja, das ist eigentlich das A und O.
Lea, bei dir kommt ein Brettspiel auf den Tisch dann abends?
Nee, meistens tatsächlich nicht. Aber wie der Stefan gerade schon gesagt hat, der Trupp, der ist eigentlich schon das Wichtigste, weil so können, egal welche Einsatzlage eigentlich ist, man taucht sich viel aus, vor dem Dienst, nach dem Dienst oder auch während den Einsatzlagen und es wird eigentlich nie langweilig. Das muss man schon sagen. Selbst wenn wir einen Dienst haben, wo wir mal 8, 9 Stunden nicht so viel zu tun haben, was ja grundsätzlich auch für die Gesellschaft gut ist, wenn wir nichts zu tun haben. Aber für uns ist dann natürlich ein bisschen zäher. Aber die Kollegen und Kolleginnen, die machen jeden Dienst eigentlich immer sehr lustig. Man hat viel zu lachen. Wir können auch immer über alles lachen. Und dadurch, dass wir ja auch wirklich fast jeden Tag zusammenarbeiten, macht es das auch einfach. Und zu Hause, was den Freundeskreis oder die Familie angeht, das ist wichtig, dass sie Verständnis dafür haben, dass auch ein Dienst mal länger gehen kann, weil nicht jeder Dienst ist vorgeplant, 10 Stunden. Es kann auch mal sein, dass man einen Dienst hat, der, wo man weiß ja immer so grob dann, wie lange so ein Dienst ungefähr geht, wenn man ein bisschen Erfahrung hat, gerade im Fußballbereich. Dann kann es aber trotzdem mal sein, dass der Dienst dann spontan nochmal 5 Stunden länger geht, weil man irgendwas Unvorhergesehenes eben passiert ist. Und da braucht man auch einfach von der Familie und von Freunden den Rückhalt, dass die auch wissen, okay, sie kann jetzt dann doch spontan nicht kommen, weil es eben von der Arbeit her so ist. Da hat man aber eigentlich, wenn man das Verständnis von den Freunden und Familien hat, ist das auch auf jeden Fall schon sehr viel wert. Das macht das Arbeiten dann auch nochmal ein bisschen angenehmer, sage ich mal. Wenn man weiß, okay, man hat den Rückhalt auch von zu Hause.
Ein guter Mix aus Polizeifamilie und Privatfamilie.
Genau,
das
ja.
Das ist immer sehr wertvoll bei uns. Ja.
Das ist sehr wichtig.
Ihr heißt Festnahmeeinheit unter anderem. Und jetzt gehen wir mal in die Action. Es ist 11.37 Uhr, Innenstadt, Demonstrationslage, leichter Nieselregen, bewölkt und ihr seid am Start. Ihr habt vom Polizeiführer das Go für einen Zugriff bekommen. Zugriff heißt also, eine Festnahme zu tätigen. Jetzt nehmt uns mal mit, kurz vor diesem Moment. Zugriff steht bevor. Was passiert? Wie geht's euch? Was passiert als nächstes?
Ja, also so eine Festnahme, wie du sie jetzt beschrieben hast, die besteht eben nicht nur aus dem Moment, den dann alle sehen, den dann vielleicht auch in sozialen Medien oder sonst wo in den Nachrichten auftaucht, sondern eben auch ganz essentiell eben die Vorbereitung. Ich darf ja einen Trupp führen, das heißt, ich in der Situation lege ich fest, wer macht jetzt was, bespreche das auch nochmal mit den beteiligten Kolleginnen und Kollegen und sodass eben jeder weiß, wenn jetzt das Go kommt und wir loslegen, was er sie zu tun hat. Es ist dann auch nicht nur so, dass nur diejenigen arbeiten, die man dann eben auch arbeiten sieht, sondern letztendlich ist es bei uns das Entscheidende eben, dass jedes Rädchen ineinander greift. Das heißt, bei so einer Festnahme, wie du sie eben beschrieben hast, ist die ganze Einheit beteiligt und da spielen ganz, ganz viele Faktoren eine Rolle, die ineinander greifen. Und das Ganze zu koordinieren, das ist dann auch einiges, gerade auch für die Führungskräfte, einiges an Arbeit und auch für unseren Einheitsführer oder für unsere Einheitsführung. Und ja, da muss man im Kopf eben zum einen Sachen hinterlegt haben, die automatisch passieren. Stichwort unsere Taktiken und Techniken. Das muss automatisch laufen. Deswegen trainieren wir das so häufig. Deswegen haben wir diese hohen Anforderungen, dass eben in dem Fall, wenn es wirklich losgeht, dann wirklich nur koordiniert werden muss. Aber nur in Anführungsstrichen, weil das ist dann schon auch einiges, was berücksichtigt werden muss.
Lea, wie geht's dir in diesen Momenten? Was geht da durch deinen Kopf?
Ja, ich muss das Koordinieren ja nicht machen. Ich kriege gesagt, was meine Aufgabe dann ist, beziehungsweise muss dann das abspulen, was wir in der Spezialgrundausbildung dann gelernt haben. Aber es ist natürlich immer so ein kleiner aufregender Moment erstmal, weil man weiß, jetzt geht's gleich los. Man muss aufmerksam sein, weil selbst der Trupp, der nicht diese Festnahme macht, wie der Ulf schon, wie der Stefan schon gesagt hat, ist natürlich jeder gefragt und muss da aufmerksam sein, weil es gibt natürlich dann auch eine oder oft eine Reaktion bei einer Festnahme. Ist ja nicht, dass wir die Person dann mitnehmen und die restlichen Freunde von ihm oder Demonstrationsteilnehmer, Fangruppen, die stehen daneben und freuen sich, dass wir da jetzt eine Festnahme gemacht haben. Es kommt ja auch oft eine Reaktion. Und da müssen wir natürlich dann auch alle hellwach sein und dann möglichst schnell auch, wenn es dazu kommt, dann die Lage lösen können, damit die Festnahme auch erfolgt ist.
Gab es da mal einen Zugriff, wo die Reaktion sehr heftig war oder irgendeinen Zugriff, den du noch oder den ihr besonders in Erinnerung habt?
Ja, ist eigentlich häufig so, wenn wir eine Festnahme aus einer Menschenmenge machen, dass eine Reaktion kommt. Und dann muss natürlich mit in Zusammenarbeit mit häufig auch anderen Einheiten wird dann natürlich eine Kette gestellt, die Festnahme abgesichert und alles, was dann halt noch mit hinten dran ist. Also da kommt oft eine Reaktion.
Du wolltest was ergänzen?
Ja, manchmal muss man, also das sind dann Situationen, die wir ja eben schon beschrieben haben. Das sind Situationen, wo man aufeinander angewiesen ist in seinem Team. Da kann ich mich an Festnahmesituationen erinnern, wo quasi eine gesamte Menschenmenge um uns herum war und die uns aber dann quasi dieser Situation befreien mussten. Und wir dürfen in solchen Situationen eben nicht die Nerven verlieren, sondern das abspulen, was wir können. Und ja, das ist zum einen klingt das natürlich jetzt sehr herausfordernd, ist es auch. Aber ja, man kann mit der Bewältigung von solchen Lagen auch wirklich wachsen.
Und wir lernen natürlich auch, das möglichst kommunikativ zu lösen, aber es funktioniert natürlich auch nicht immer. Aber der erste Weg ist natürlich erstmal die Kommunikation. Und wenn es dann natürlich nicht anders geht, dann wird es auch mal körperlich.
Mal runtergebrochen auf 3 Eigenschaften, die man bei der BFE wirklich braucht.
Teamfähigkeit.
Eigenverantwortung oder Motivation.
Eigenverantwortung und Motivation oder ja. Teamfähigkeit, Eigenverantwortung, Motivation?
Ja.
Wenn man von 3 Eigenschaften spricht, da hätten jetzt vielleicht andere gesagt, viel Muckis, so, Stärke. Also Mythos vielleicht auch, ne? Haben wir drüber gesprochen. Was ist denn der größte Mythos über eure Einheit? Könnt ihr das sagen?
Ja, den einen wesentlichen Mythos haben wir schon angesprochen, das hast du schon gesagt, dass wir im Prinzip Muckis, ne, nur Spitzensportler. Und Sport ist das A und O. Das ist wahrscheinlich der wesentlichste Mythos. Und ansonsten gibt es eben so einige Stilblüten, die einfach ja im Umlauf sind. Zum einen, also kann ich mich daran erinnern, dass als ich in Berufsanfänger selbst war, da hatte man so den Eindruck, oder es ging herum, ja, die sagen einem nicht mehr Hallo, die sprechen nicht mit einem, die schauen einen nicht an. Und ich glaube, dass wenn man eben häufiger in Kontakt mit uns gerät und eben man sieht sich auf dem Hof oder man sieht sich im Rahmen der Ausbildung, kann das, glaube ich, sehr deutlich entkräftet werden. Also wir sind alles nette Menschen und wir sagen auch guten Morgen und Hallo, wenn wir jemand anderen sehen.
Und auch das gemischte Team ist wichtig, ne? Mann und Frau.
Definitiv.
Haben vielleicht auch viele so ein Stereotyp im Kopf, ne? Da können dann nur Männer hin und was weiß ich, ist ja Quatsch, Lea.
Genau.
Du fühlst dich als Frau da auch vollkommen gut aufgehoben und wohl.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin jetzt ja auch schon seit Sommer 2020 dort, also schon eine gewisse Zeit. Und ich muss auch sagen, bisher alle Frauen, die mit in der Einheit waren, wir sind jetzt momentan zu dritt, die hatten auch immer sehr lange Standzeiten. Also sie sind sehr lange in der Einheit geblieben. Also es war nie so, dass die nach 2 Jahren gegangen sind, sondern bisher alle immer 4, 5, 6 Jahre da geblieben. Und das zeugt ja eigentlich auch schon dafür, dass wir eine sehr entspannte, nette Gruppe sind, die, wo es auch egal ist, ob du Mann oder Frau bist. Also Frauen sind herzlich willkommen und wir freuen uns immer.
Jetzt hören, das war ein gutes Stichwort, wir freuen uns über neue Kolleginnen und Kollegen. Ja. Jetzt hören ja auch den Podcast viele aus unseren Reihen und wenn es denen so wie mir geht, dann haben die jetzt richtig Bock auf die BFE bekommen. Ich bin zu alt und bin schon zu lange woanders, aber junge Kolleginnen und Kollegen, die durchaus das noch könnten, was würdet ihr denen raten? Was gibt ihr denen mit auf den Weg?
Also zum einen kann ich dir sagen, dass wir kein Maximalalter haben, also wenn du
das ist ganz lieb, Stefan, aber es ist durch.
Ja, ansonsten haben wir ja schon gesagt, was man für Eigenschaften eben braucht. Wenn man sagt, okay, das trifft auf mich komplett zu, dann ist die einzige Voraussetzung, sich bei uns zu bewerben, dass man entweder das Studium schon absolviert hat und schon fertige Polizeikommissarin, fertiger Polizeikommissar ist, oder man sich in der Endphase des Studiums befindet, im S5 oder S6 kann auch schon eine Bewerbung bei uns erfolgen. Und genau, dann durchläuft man eben das Leistungsstandfeststellungsverfahren, wie wir es auch schon dargestellt haben, in verschiedenen Stationen und Bestandteilen. Und wenn man das erfolgreich durchlaufen hat, dann steht eben die Spezialgrundausbildung 1 an. Da geht es dann insbesondere um Versammlungen und Fußballspiele und eben den Umgang mit Menschenmengen. Und ja, letztendlich kann man sich auch in den verschiedenen BF-Einheiten der hessischen Polizei immer auch ein Bild vor Ort machen. Das heißt, alle Einheiten bieten so, wenn man so will, einen Tag der offenen Tür an, wo man zum einen die Räumlichkeiten sehen kann, wo die Einheit untergebracht ist. Man sieht die Chefs, kann man mal kennenlernen und halt eben auch das Personal, was dort arbeitet. Und das kann ich nur ans Herz legen, wenn jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer da sind, die sagen, oh, das ist aber wirklich was Reizvolles und dahin will ich mich entwickeln, dann ja, schaut euch das vor Ort an. Lernt die Leute kennen und ja, befasst euch mit dem Aufgabenmaterial und vielleicht ist es ja genau das Richtige, um sich eben weiterentwickeln zu können.
Lea, Stefan, herzlichen Dank für diese sehr, sehr, sehr spannenden Einblicke in euer Arbeitsfeld. War wirklich für mich jetzt auch noch viel Neues dabei und wie gesagt, Stefan, ich bin zu alt, das heißt, ich bin auch schon zu lange bei der Polizei und da ist nicht zu lange, ich bin schon lange bei der Polizei und da war auch noch was Neues für mich dabei. Super, vielen Dank, dass ihr hier wart. Für euch geht es jetzt wieder zurück in eure Einheit. Steht ein Einsatz an die Woche noch?
Wir fahren jetzt aktuell, fährt unsere Einheit einen Einsatz, der dauert auch noch bis morgen an. Wir fahren dann nach Leipzig, steht quasi, wenn man so will, ein Auslandseinsatz in Deutschland auf dem Programm und da kann es sein, dass wir morgen noch mit unterstützen, ja.
Dann alles Gute für euch, guten Einsatzverlauf, kommt gesund zurück. Und wenn ihr jetzt zu Hause sagt, das ist auch etwas für mich, da habe ich Bock drauf, aber ich bin noch gar nicht bei der Polizei, dann ist natürlich euer erster Weg zum Telefon entweder, zum Internet und ihr macht euch schlau auf karriere.polizei.hessen.de oder bei einer Einstellungsberaterin, einem Einstellungsberater vor Ort in eurem Präsidium eurer Wahl. Oder ihr macht euch einfach mal schlau auf unseren Social Media Kanälen. Da findet ihr auch jede Menge Impressionen und Informationen über die Polizei Hessen. Wir würden uns freuen, wenn wir uns bei nächster Gelegenheit sehen, vielleicht beim nächsten Tag der offenen Tür, vielleicht, wie gesagt, im Präsidium eurer Wahl. Und bis dahin wünschen wir euch alles Gute und vielleicht hören wir auch uns beim nächsten Kugelsicher-Podcast. Ich würde mich freuen. Macht's gut. Bis dahin. Alles Gute. Tschüss. Kugelsicher.